Recht hören. Der Ecolex Podcast.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu Recht hören, dem Podcast zum österreichischen und europäischen Wirtschaftsrecht. Ich freue mich, dass Sie wieder zugeschaltet. Herzlich willkommen auch Thomas Rabel.
Hallo
Markus. Chefredakteur der Ecolex. Servus, grüß dich. Wieder einige spannende Themen in den nächsten 20 Minuten. Gibst du uns vielleicht bitte wie immer einen kurzen Überblick?
Das mache ich gerne. Wir haben also wieder einen Blumenstrauß an Themen und unser Schwerpunkt befasst sich mit umsatzsteuerrechtlichen Neuerungen im Online-Versandhandel bzw. im Versandhandel und auch aktuelles und Checklisten zum Online-Shop. Dann haben wir einen Unterschwerpunkt durch zwei Beiträge zu Zustimmungsfiktionsklauseln im Anschluss an die Entscheidung Dennisbank. Dann geht es weiter über gesellschaftsrechtliche Fragen, nämlich Konzernleitungspflichten, Aufklärungspflichten von Arbeitgebern bis hin zu einer sehr umfassenden wieder Rechtsprechungsdarstellung, insbesondere im Zivilrecht.
Schwerpunkt.
Nicht erst seit Corona boomt natürlich der Online-Handel, Online-Versandhandel, der Online-Warenkauf. Thomas, ich denke, auch wir alle haben verstärkt in dieser Zeit auch auch online eingekauft, weil es ja auch zum Teil auch gar nicht anders möglich war. Seit 1.7.2021 sind hier jetzt einige umsatzsteuerrechtliche Neuerungen bei Warenverkäufen über Plattformen, also sprich Shopping.at zum Beispiel, um jetzt nicht gleich mit dem naheliegendsten anzufangen. Da hat sich umsatzsteuerlich einiges getan. Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, aber vielleicht kannst du uns vielleicht einen ganz kurzen Einblick und Überblick geben, was sich denn da sozusagen getan hat.
Das mache ich gerne, soweit ich es verstehe, aber wie du weißt, Umsatzsteuerthemen sind ja typischerweise, wie man sozusagen auch vom Studium beziehungsweise auch von der Anwaltsprüfung weiß, ohnehin immer den Experten vorbehalten. Aber was es auf jeden Fall gibt, also wir haben einen Schwerpunkt gemacht, weil eben ab Juli 2021 sich im Umsatzsteuerrecht beim Onlinehandel, wie du gesagt hast, aber auch, glaube ich, beim internationalen Versandhandel einiges getan hat. Die Frau Professor Spies, die ja bei uns das Steuerrecht mit dem Kollegen Wondrak verantwortet, hat hier ein paar Beiträge herangekarrt, die sich mit diesen umsatzsteuerlichen Änderungen befassen. Da gibt es zwei, glaube ich, wesentliche Punkte, nämlich, dass die Online-Plattformen möglicherweise unter verschiedenen Voraussetzungen auch Steuerschuldner sind und dass man im Versandhandel so gewissermaßen das Steuerrecht gewissermaßen an dem Land anknüpft, an dem halt in dem die Leistung halt geht. Und da gibt es halt für die Unternehmen generell also einen sehr großen Umstellungsbedarf. Ich glaube, die Autorinnen, also sowohl die Frau Spies, Pollack, als auch Amanda Hus und Prochaska, schließen ihre Beiträge mehr oder weniger mit dem Hinweis, dass man mal sehen wird, wie das die Unternehmen überhaupt umsetzen können, zumal es da auch erhöhte Meldepflichten gibt und Bagatellschwellen etc. etc. Es ist im Detail sehr komplex, aber es wird schön dargestellt und wir schließen diesen Schwerpunkt mit einem zivilrechtlichen Rahmen ab, nämlich mit einer Checkliste, die also sozusagen die Gestaltungsvoraussetzungen aus E-Commerce-rechtlicher, zivilrechtlicher und auch teilweise datenschutzrechtlicher Sicht für einen Online-Shop.
Jemals daran gedacht, so etwas, wirst du das brauchen können möglicherweise? Also wahrscheinlich eher
nein,
weniger.
Nein, aber ich meine, nicht nur Corona, ich meine, Corona hat das beschleunigt, aber die Checkliste der Kollegen Höller und Bernsteiner sind insoweit auch interessant, ist ja insbesondere auch interessant, weil ich meine, viele Mandanten fragen das sich in der Praxis nach. Natürlich hat sich sozusagen der Online-Vertrieb hat sich natürlich durch Corona schon, wie du schon gesagt hast, massiv beschleunigt und natürlich auch die Unternehmen müssen hier natürlich das eine oder andere gewärtigen und die Gestaltung, insbesondere auch das ganze Thema AGB und Geltung.
Ja, vor allem auch für Neueinsteiger, weil auch in Corona ist die Lage ja auch für viele Arbeitnehmer kehr geworden. Die haben sich ja doch viele entschlossen, jetzt hier sich selbstständig zu machen und auch ihre mit allen möglichen Waren, alle möglichen Waren feil zu bieten. Und da muss man ja online vorhanden sein und auch shopmäßig online vorhanden sein, weil sonst funktioniert es ja gar nicht mehr.
Nein, das funktioniert nicht mehr. Und ich meine, da gibt es immer wieder die einen oder anderen Imponderabilien. Und ich meine, da muss man da nicht ins Datenschutzrecht einsteigen, aber da gibt es also wirklich gibt es genug Fallstricke, und diese Checkliste soll also die einen oder anderen Fallstrick sozusagen aus dem Weg räumen bzw. sensibilisieren, was man achten muss. Und wie gesagt, im Zusammenhang mit diesen umsatzsteuerlichen Neuerungen, die es da jetzt gibt, ab 1. Juli haben wir da sozusagen einen gemischt fachlichen Schwerpunkt in der Augustausgabe.
In der Augustausgabe.
Zivil- und Unternehmensrecht.
Vier Buchstaben. GRU. Gruck.
Das ist Gruck.
Ja, vielleicht zwei Sätze dazu, Thomas.
Ja, ganz zwei Sätze dazu. Ich finde, ich habe das nur erwähnt, und das vielleicht ist niemandem so wirklich bewusst gewesen, dass der Bundesrat das Inkrafttreten des GRUK, also des Gewährleistungsrichtlinienumsetzungsgesetz, wo halt eben dieses Verbrauchergewährleistungsrecht jetzt also sozusagen umgesetzt wird, beziehungsweise erlassen wird, der Bundesrat verzögert da das Inkrafttreten. Ich meine, das Inkrafttreten, sagen wir so, materiell treten die ganzen Bestimmungen tatsächlich erst mit Jahreswechsel in Kraft. Der Bundesrat hat allerdings dem Nationalratsbeschluss des GRUK keine Zustimmung erteilt. Und ich finde das sehr amüsant, dass also der Bundesrat in den letzten Jahren, in den letzten drei, vier Jahren, tatsächlich ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, mehr Bedeutung gewinnt im Legislativprozess, als es bislang war. Bekanntermaßen kann der Bundesrat ja drei Sachen machen, kann sozusagen einen Beschluss des Nationalrats die Zustimmung erteilen, ja, dann tritt das halt in Kraft, er kann einen begründeten Einspruch erheben, dann haben wir diese entsprechende Suspensivwette, oder der Bundesrat sagt gar nichts. Und in unserem Zusammenhang ist so ein Beschluss über irgendeine Entscheidung des Bundesrats eben nicht zustande gekommen, weil halt einfach die Regierungsparteien und die Opposition mehr oder weniger die gleiche Stimmenanzahl im Bundesrat haben. Und damit müssen wir jetzt 8 Wochen warten, also seit Anfang Juli 8 Wochen warten, bis halt das GRUK tatsächlich dann...
Aber es wird kommen.
Es wird natürlich, es wird dann sozusagen in rechtlich auch in Erscheinung treten. Ich finde es einfach nur amüsant, dass das, oder sollte auch, dass man so eine große Gewährleistungsreform nicht sozusagen nicht einstimmig beziehungsweise mit großer Mehrheit im Nationalrat und Bundesrat beschließt, und dass das die Regierungsparteien machen und die Opposition hier nicht
zustimmt. Auf zwei, auf mehrere Schritte.
Ja, finde ich das irgendwie.
Kommen wir jetzt zu einem Thema, das seit viel schon mehr oder minder heiß diskutiert wird und unter das jetzt zumindest auch seitens des OGH ein, ich sage mal dazu, ein Vorläufer Schlussstrich gezogen wurde, nämlich Klauseln ohne Ende. Und hier reden wir von den Zustimmungsfiktionsklauseln in Zahlungsdienste-Rahmenverträgen. Mhm. Und die damit einhergehende Inhalts- und Transparenzkontrolle. Also Anlass war eine Entscheidung des EuGH, die sogenannte DENIZ-Bank-Entscheidungen, sicherlich viele unserer Hörerinnen und Hörer schon gehört haben, und eine Entscheidung des Obersten Anfang dieses Jahres oder zumindest aber doch aus 2021.
Ja, ja.
Diese Entscheidung und alles, was hier damit einhergeht, jetzt sozusagen in der Literatur, da wird nicht nur wohlwollend, sagen wir mal so, aufgefasst und angenommen. Also auch du bist damit, wenn ich das richtig deute, hoffentlich nicht einverstanden. Worum geht's und was für Auswirkungen hat es da?
Naja, diese Zustimmungsfiktionsklausel-Thematik bezieht sich, ist ein allgemeines Problem, da insbesondere der AGB-Gestaltung im Massenkundengeschäft. Da hat sich eben in den letzten Jahrzehnten eine Judikatur des Obersten Gerichtshofs herausgebildet, die also diesen Zustimmungsfiktionsklauseln, worum geht es? Also es geht hier darum, dass also ein Unternehmer oder Unternehmer ihr im Rahmen von ihrer AGBs eine Vertragsanpassung so gestalten wollen, dass sie halt eine Vertragsanpassung vornehmen, den Kunden halt ein Widerspruchsrecht einräumen. Wenn der
bei
Kunde
Dauerschuldverhältnis.
Bei Dauerschuldverhältnis, wenn dieses Widerspruchsrecht nicht ausgeübt wird, dann wird halt sozusagen diese Vertragsänderung wirksam zwischen den Parteien. Wenn der Kunde nicht einverstanden ist, kann er widersprechen und sich vom Vertrag lösen. Das ist sozusagen ein Mechanismus, der hier, der halt hier schon im KGG in § 6 Absatz 1 Ziffer 2 etwa vorgezeichnet ist. Das hat sich aber in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren aufgrund der doch des großen Kampfes mehr oder weniger der Banken gegen den obersten Gerichtshof so verfestigt, dass der oberste Gerichtshof der Meinung ist, dass also Zustimmungsfiktionsklauseln letztlich nur dann zulässig sein können, wenn sie sämtliche, bei der Gefahr der Intransparenz, wenn sie sämtliche mehr oder weniger möglichen Änderungen antizipieren, was natürlich sozusagen diese Zustimmungsfiktionsklausel natürlich völlig entwertet, weil ich meine, das kann man natürlich nicht, das soll ja eben gerade nicht der Fall sein. Und da hat sich also eben im Zusammenhang mit dem Zahlungsdiensterecht jetzt sozusagen eine Judikatur des EuGH, also eine Judikatur des obersten Gerichtshofs, hat eine Vorlage, einen Beschluss gegeben, ist zum EuGH gegangen, die Dennisbank-Entscheidung, dort hat der EuGH gesagt, grundsätzlich sind die Fragen oder die Regelungen des Zahlungsdiensterechts, auch in der Zahlungsdienstrichtlinie mit denen der Klauselrichtlinien nebeneinander anwendbar. Warum ist diese Frage überhaupt aufgetaucht oder diese Vorlagefrage? Weil halt im Zahlungsdiensterecht, sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene, tatsächlich Zustimmungsfiktionen gesetzlich normiert waren. Jetzt war die Frage, ist das eher eine prozedurale Frage oder eine materielle Frage? Der EuGH und der OGH in seiner Folge lösen das gewissermaßen auf einer prozeduralen Ebene und sagen, diese Vorgaben im Zahlungsdienstrecht sind rein prozedural und die Inhaltskontrolle von derartigen Zustimmungsfiktionsklauseln muss immer noch möglich sein. Was bedeutet das insbesondere in Österreich? Inhaltskontrolle, Transparenzgebot und mehr oder weniger alles, was halt der Kunde nicht absehbar kann oder der Konsument, ist halt eben intransparent. Und das ist halt ein Problem, vor dem wir stehen. Und
ein rein praktisches natürlich auch.
Ein praktisches Problem, weil halt die Vertragsgestaltung in dem Zusammenhang gewissermaßen, also ich glaube, die Fantasie der Kautelarjuristen und der Unternehmensjuristen und der Anwälte, die diese Unternehmen beraten, die ist, glaube ich, mittlerweile am Ende, weil der OGH letztlich alles über das Transparenzgebot killt. Das bin ich tatsächlich etwas überzogen, deswegen hast du recht, bin ich damit nicht einverstanden.
Vor allem, weil man hier ja auch offensichtlich mit zweierlei Maß unter
Mist. Ja, kann man wohl sagen.
Die kommende, also voraussichtlich 2022 in Kraft tretende WEG-Novelle anschaut.
Ja, das ist genau der Punkt. Das war auch der Anlass sozusagen meines Leitartikels. Also wir besprechen diese Dennisbank-Entscheidung und die Auswirkung dieser Entscheidung und der darauf folgenden OGH-Entscheidungen in einem Aufsatz vom Prankl. Also das wird sehr eingehend die Historie beschrieben. Also ich glaube, da kann sich der Leser und die Leserin sehr gut informieren. Der Anlass meines Leitartikels war eben die von dir genannte WEG-Novelle 2022, die meines Erachtens ein bisschen grotesk ist, weil man hat hier, während man im Massenkundengeschäft, wo es wirklich viele gute Gründe gibt, Zustimmungsfiktionen zulässig zu halten, das dort killt, hat man bei der WEG-Novelle, also hat man Zustimmungsfiktionen jetzt eingeführt oder will sie einführen, nämlich dann, wenn es hier um Klimaschutzmaßnahmen gibt oder halt Elektromobilitätsmaßnahmen oder behindertgerechte Ausbau von Wohnungseigentumobjekten, wo halt bislang Einstimmigkeit in gewissen Fällen der Wohnungseigentümergemeinschaft die Folge war oder halt gefordert war. Und jetzt sollte man halt gewissermaßen als Wohnungseigentümer schweigen können und der andere darf das bauen. Und da gibt es Zustimmungsfunktionen. Das finde ich irgendwie recht amüsant, weil da wird halt tatsächlich ins Eigentum massiv eingegriffen, nämlich viel mehr als es bei einer Zustimmungsfiktionsklausel in einem Tauschschuldverhältnis, wo man sich auch noch lösen kann und möglicherweise einen anderen Vertragspartner finden kann. Im eigenen Eigentum soll das nicht der Fall sein. Und da hat der Gesetzgeber jetzt prescht mit Zustimmungsfiktionen vor. Und das finde ich tatsächlich mit zweierlei Maß gemessen.
Und wird hier mit zweierlei Maß gemessen. Bist du ein Anwender von Naturheilkunde und Naturmedizin Naturkosmetiker? Ich frage dich, weil ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, nämlich unser nächstes Thema führt uns dorthin.
Da muss man aufpassen, wenn man ein Kräuterpfarrer ist.
Ja, einen Kräuterpfarrer. Was ist passiert? Also der Kräuterpfarrer oder ein Kräuterpfarrer in der Kronenzeitung gibt einen Tipp für Linderung von Rheumaschmerzen und gibt hier die Dauer der Behandlung oder die Dauer Behandlung wurde falsch angegeben, nämlich anstelle von 2 bis 5 Minuten wurden dann tatsächlich im Druckwerk 2 bis 5 Stunden empfohlen. Mhm. Eine Kräneinreibung. Mhm. Eine Kräneauflage. Was passierte? Sozusagen die Klägerin hatte toxische Hautreaktionen und starke Schmerzen. Sie klagte die Tageszeitung auf Schadenersatz und jetzt wird es auch interessant, nämlich unter anderem gestützt auf das Produkthaftungsgesetz, genau, auf die verschuldensunabhängige Produkthaftung laut des PHG. Geht das? Funktioniert das? Nicht.
Naja, geht das? Also
ist sie durchgekommen?
Nein, also bis jetzt, also zumindest war so, was der Gerichtshof hat diese Frage dem EuGH vorgelegt und der EuGH hat das so beantwortet, dass also hier diese Angaben in einem Druckwerk hinsichtlich einer medizinischen Leistung, also einer Medizin, oder was auch immer, medizinischen, also ich weiß nicht, den Krähen aufzulegen gegen Rheumaschmerzen, ob das jetzt Medizin ist oder nicht, das muss man vielleicht außen vor lassen, aber halt diesen Tipp, diesen Gesundheitstipp, der führt nicht zu einer Produkthaftung der Zeitung, zumal also hier sozusagen dieser Tipp sich nicht auf das Produkt Zeitung bezieht, sondern auf diese Dienstleistung. Deswegen liegt hier keine Haftung im Sinne der Produkthaftungsrichtlinie vor. Weil das eben keine entsprechende bewegliche körperliche Sache ist, auf die sich der Tipp bezieht. Und deswegen wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Klägerin, die halt offenbar den Krähen 5 Stunden aufgelegt hat. wird halt auch beim obersten Gerichtshof nicht durchdringen.
Also und dazu, auf jeden Fall vor.
Ja, genau. Dazu haben wir eine Entscheidungsbesprechung und im EuGH-Update haben wir das auch noch erwähnt, weil das doch eine interessante und recht neue Entscheidung ist und das hat offenbar die Medienlandschaft sowohl online als auch sozusagen im Print besonders irgendwie erregt, dieser Fall, weil man halt Angst hatte, dass man jetzt für jeden Tipp, den man in der Zeitung hat, produkthaftet, was es aber eben nicht der Fall ist.
Was nicht der Fall ist. Bewegen wir uns ein bisschen auch in Richtung deines Berufsstandes und hier um die Verwendung einer ungewöhnlichen AGB-Klausel eines Rechtsanwalts.
Ja, das ist insoweit eine Entscheidung. Ich glaube, für die Branche oder für unsere Hörerinnen und Hörer wird das wahrscheinlich nichts Neues sein, aber es gibt halt hier eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, dass mehr oder weniger die empfohlene vom österreichischen Rechtsanwaltskammer Tag empfohlene Fassung von AGBs, also allgemeinen Auftragsbedingungen von Anwälten, die unter anderem vorsehen, dass für den Fall, dass sich eine abweichende Honorarvereinbarung zum Tarif treffe, aber möglicherweise im Gerichtsverfahren tatsächlich halt dann den vollen Kostenersatz erschreite, die über die ursprüngliche Honorarvereinbarung hinausgehende bis zu diesem vollen Kostenersatz erhaltene Entschädigung halt als Anwalt behalten kann und dass es halt zu meiner Entlohnung führt. Und diese Klausel wurde als ungewöhnlich und überraschend vom obersten Gerichtshof geziehen. Es mag in diesem Fall vielleicht irgendwelche...
Und auch nachteilig.
Und nachteilig, selbstverständlich, vor allem nachteilig für den, weil das ist ja der Ansatzpunkt des 864a, das muss nachteilig sein, damit es auch die Überraschung muss auch nachteilig sein, weil sonst hat die Geltungskontrolle keinen Sinn. Mhm. Und da hat der oberste Gerichtshof gemeint, diese Klausel ist einfach überraschend und muss gekillt werden. Und das ist, sage ich jetzt nicht nur als Anwalt, der ich bin, aber ist doch eine ein bisschen eigenwillige Entscheidung, denn muss ich ja immer vor Augen halten, was ist sozusagen der disputivrechtliche Maßstab, in dem ich alles prüfe. Und das ist natürlich der Rechtsanwaltstarif, das Rechtsanwaltstarifgesetz, das ist der Kostenersatz der ZBO. Und wenn ich da halt nichts vereinbare und hier sozusagen den entsprechenden Kostenersatz im Prozess bekomme, dann ist das auch letztlich mein Honorar. In dem Fall war es halt so, dass der Anwalt eine davon abweichende Honorarvereinbarung insoweit getroffen hat, dass er auf jeden Fall eine Stundensatzvereinbarung hatte. Und aber der Stunden, aber er hat viel weniger Stunden aufgewandt, als dann tatsächlich der Kostenersatz halt im Prozess war, und er wollte sich halt die Differenz entsprechend dieser AGB-Klausel halt behalten, und das wäre halt unzulässig gewesen. Und insoweit ist es für mich überraschend, aber nicht nur für mich, sondern für uns wahrscheinlich Anwältinnen und Anwälte alle, überraschend gewesen, dass sowas überraschend gelten muss, denn wenn nichts geregelt worden wäre, hätte er natürlich das auch bekommen.
Das heißt, Thomas, diese Klauseln verschwinden jetzt aus den Honorarvereinbarungen?
Ich nehme an, dass sie schon verschwunden sind, beziehungsweise
sind schon verschwunden.
Es ist also verschwunden werden. Ich glaube, auch der ÖRAG hat da auch schon eine entsprechende Überarbeitung der allgemeinen Auftragsbedingungen veranlasst. Also das sollte so sein. Es ist natürlich bitte eine Einzelfallentscheidung. Das wird vom Obersten Gerichtshof auch entsprechend betont.
Kommen wir zur Mobilität, zu Autos sozusagen, um genau zu sein. Würdest du an deinem Auto erkennen, an deinem neu gekauften Auto erkennen, dass es keinen Allradantrieb hat, obwohl du eines mit Allradantrieb bestellt hast oder erworben hast? Also vor allem vielleicht auch nicht im Winter, sondern im Sommer.
Möglicherweise. Ja, da gibt's, haben wir auch im Heft einen lustigen Leitsatz. Hat einfach jemand ein Auto als Allradauto gekauft, hat es auch zweimal zurückgestellt und ist erst im Winter drauf gekommen, dass es keinen Allradantrieb hat. Und erstaunlicherweise hatte das sozusagen hier der Verkäufer dann Gewähr zu leisten. Es war halt offenbar ein Unternehmergeschäft, weil es geht hier auch um die Mängelrüge. Und der laienhafte Käufer musste im Gegensatz zum Expertenverkäufer nicht erkennen, der das offenbar dann auch noch grob fahrlässig verschwiegen hat, zumindest, dass hier kein Allradantrieb ist, dass halt das Auto kein Allradantrieb ist. Man sollte es, glaube ich, schon erkennen. Ich bin auch ein Laie, was Autos betrifft, aber ich denke nicht, dass ich das nicht wüsste, weil man muss es das bekanntlich.
Der Verkäufer kann sich auch sozusagen auch nicht auf die Rügeobliegenheit des Käufers.
Nein, das kann er nicht. Es war offenbar berufen. Wirklich sehr salopp gesprochen, eine Frotzelei, ganz offenbar.
Gesellschaftsrecht.
Kommen wir zum Gesellschaftsrecht, zum Konzernrecht, zu Muttergesellschaften, zu Tochtergesellschaften und zu Überwachungspflichten des Aufsichtsrats. Da gibt es eine noch weniger beachtete Entscheidung des OGH, ja, genau. Und die jetzt ein paar grundlegende Aussagen zur Konzernleitungspflicht des Vorstands oder beziehungsweise der Konzernüberwachungspflicht des Aufsichtsrats trifft. Genau. Thomas, vielleicht ganz kurz nur umreißen.
Ganz kurz, ja. Also ich möchte es auch nur ganz kurz umreißen. Der Kollege Zimmermann im Gesellschaftsrecht befasst sich da mit einer Entscheidung aus Februar diesen Jahres, die halt diese, wie du schon gesagt hast, diese Konzernleitungspflichten des Vorstands und der Überwachungspflichten des Aufsichtsrats, jeweils der Muttergesellschaft gemeint, betreffen, und geht davon aus, dass und erörtert hier, dass halt der oberste Gerichtshof offenbar sozusagen diese Konzernleitungspflicht und Überwachungspflicht, also auf der einen Seite des Vorstands und Überwachungspflicht des Aufsichtsrats, tatsächlich anerkennt und da auch sehr weit geht. Und da gibt es ja bekanntermaßen, da wir ja kein Konzernrecht haben, ein Spannungsverhältnis zwischen sozusagen der Unabhängigkeit der, sagen wir so, der Geschäftsleitung, insbesondere der Vorständen von Töchtergesellschaften, Schwestergesellschaften etc. oder Enkelgesellschaften. Und da fährt halt der oberste Gerichtshof, also wie soll ich sagen, hinein und erörtert das anlässlich einer offenbar zu Unrecht erteilten Patronatserklärung eines Vorstands einer Tochtergesellschaft. Es war ein Vorstandshaftungsfall in dem Zusammenhang. Erörtert diese Grundsätze, die seiner Meinung nach gelten, und Zimmermann stellt das also so sehr umfassend dar, kritisiert das auch als zu weitgehend.
Arbeitsrecht.
In einem interessanten Beitrag beschäftigt sich Clemens Egermann mit der Fürsorgepflicht oder ist die Allgemeinpflicht eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer, vor allem was Arbeitnehmerrechte anbelangt. Das heißt, auf was alles der Arbeitgeber den Arbeitnehmer hinweisen, was für ihn unter Umständen auch von Vorteil wäre.
Ja, also es geht und, hier, also Egermann, ich glaube, es beschäftigt sich das schon seit vielen Jahren mit diesen Themen. Und es gibt hier auch eine Entscheidung des Obersten, wonach es eben keine allgemeine Aufklärungspflicht von Arbeitgebern gegenüber Arbeitnehmern gibt, hinsichtlich deren Rechte. Es ging hier da um irgendwelche Zulagen.
Fahrtkostenzuschuss, glaube ich.
Die dann jemand nicht bekommen hatte, weil er es nicht gewusst hatte, dass er sie bekommen kann. Und da hat er seinen Arbeitgeber geklagt, dass er ihn nicht darüber aufgeklärt hätte, dass er das schon vorher beantragen hätte müssen. Das wurde diese Klage wurde abgewiesen letztlich. Und Egermann erläutert hier sehr, an sehr praxisnahen Beispielen, dass es eben keine allgemeine Aufklärungspflicht ist, die nicht so weitgehend ist des Arbeitgebers, aber dass es halt in speziellen Fällen, etwa wenn man halt konkret gefragt wird, wenn man halt selbst eine Aussage trifft, als Arbeitgeber möglicherweise dann doch aus dieser allgemeinen Fürsorgepflicht heraus haftet, wenn man hier sozusagen falsche Informationen dem Arbeitnehmer hinsichtlich seiner Rechte gibt, aber halt nicht, wenn halt jemand vergisst, seinen Fahrtkostenzuschuss zu beantragen.
Also summa summarum kann man schon sagen, der Arbeitnehmer ist sozusagen selbst für sich und die Verfolgung seiner Interessen.
Ja, soweit er eben sozusagen an der Information auch sein kann, und das ist auch der wesentliche Punkt. Das heißt, immer wenn etwas, wenn ich das so sagen darf, das ist sehr untechnisch gesprochen, etwas aus der Sphäre des Arbeitgebers tritt und das sozusagen hinein in die sozusagen die Information den Arbeitnehmer gibt, dann muss der Arbeitgeber natürlich besonders aufpassen. Wenn es aber sozusagen etwas ist, was also nicht eher von ihm ausgeht, dann ist es natürlich auch am Arbeitnehmer gelegen, sich hinsichtlich seiner Rechte entsprechend zu informieren.
Das soll ja auch zum Beispiel über die Arbeiterkammer ja ganz gut machen kann. Deswegen gibt es ja auch solche Einrichtungen. Ja, wir sind am Ende unseres kurzen Überblicks. Viele spannende Sachen waren dabei. Thomas, hast du noch sozusagen ein sommerliches, heißes Schlusswort?
Habe ich an sich nicht, glaube ich. Also ich meine, das ist, also ich hoffe, dass der Herbst auch entsprechend spannend wird. Ich meine, wir haben auch im Herbst auch wieder ein paar spannende Themen, und unter anderem geht es ja, Hitze ist ohnehin ein Punkt, auch um Klima. Mhm. Und so viel kann man, glaube ich, verraten, dass wir für den nächsten Podcast zumindest planen, hier wieder einen Gast zu haben, sofern uns das die Umstände wieder zulassen, was man ja nicht weiß, wo wir auch uns mit diesen Themen auseinandersetzen werden. Also insoweit bleibt es spannend und heiß, nehme ich an.
Sehr fein. Dann wollen wir uns verabschieden von den Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht, war ein bisschen informativ für Sie. Wenn ja, abonnieren Sie uns bitte über die gängigen Kanäle. Und das Schlusswort oder Vorschlusswort ist wie immer bei dir.
Ja, das ist gut. Also liebe Hörerinnen und Hörer, also vielen Dank, dass Sie uns die Treue halten, wie Markus gesagt hat. Abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns gut. Ja, und in diesem Sinn, wir hören uns.
Zu Recht.